Ja, vielen Dank, Frau Hofmann, und einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier aus Hannover. Wir werden Ihnen heute die Ergebnisse der Talanx-Gruppe bis zum 30. September 2021 vorstellen, und wie gewohnt macht das unser CFO Jan Wicke. Die Unternehmensmeldungen und auch die Präsentation liegen Ihnen seit 7:30 Uhr vor. Ansonsten, falls nicht, finden Sie die auch auf unserer Website. Ich schlage vor, dass wir beginnen. Jan, bitteschön.
Ja, guten Morgen. Danke, Andreas, und guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir Sie jetzt mit guten und interessanten Nachrichten beglücken können, sodass Sie einen guten Start in die Woche haben, wo immer Sie ihn beginnen. Ja, wir gucken in der Talanx auf 9 ereignisreiche Monate zurück und haben einen spannenden Ausblick zu bieten. Ich möchte Ihnen heute zum einen eben über die 9 Monatszahlen berichten und zum anderen einen Ausblick zum einen auf das Jahresende geben, was für ein Ergebnis wir erwarten und darüber hinaus, was wir ja traditionell machen, Ihnen auch einen Ausblick geben auf das nächste Jahr, auf 2022, was wir dort für ein Ergebnis erwarten und ein bisschen begründen, warum wir glauben, dass wir mehr als 1 Milliarde Ergebnis zum ersten Mal in der Geschichte der Talanx in 2022 erreichen werden und auch nicht nur ein bisschen über die Milliarde gehen, sondern eine Zielspanne zwischen 1,50 Milliarde und 1,150 Milliarde für das nächste Jahr anpeilen. Doch der Reihe nach. Wenn wir in der Präsentation mal bitte, Andreas, auf Seite 2 gehen, und ich hoffe, Sie können das alle sehen, dann sehen Sie zuerst, dass wir in diesen 9 Monaten sehr stark gewachsen sind. Unsere gebuchten Bruttoprämien, das ist auf Englisch ist die Abkürzung GWP, Gross Written Premiums, die sind 10,2% in 9 Monaten gestiegen. Wir haben Wachstum in allen Segmenten und wir wachsen stärker als unsere Wettbewerber. Weniger stark gewachsen, sondern geschrumpft ist die Schadenkostenquote, und zwar auf 97,6%. Und das, obwohl wir im dritten Quartal, wie Sie ja alle wissen, eine ganze Serie von Nat-Cat-Ereignissen und auch von Man-Made-Großschäden eben hatten, haben wir trotzdem versicherungstechnisch im Schadenunfallgeschäft Geld verdient. In der Summe führt das dazu, dass wir ein Net-Income, also einen Gewinn von 723 Millionen Euro nach 9 Monaten zeigen können. Von diesem Gewinn stammen 46% aus der Erstversicherung. Die Rückversicherung ist natürlich durch die Naturkatastrophen ein bisschen stärker getroffen gewesen. In der Summe ergibt sich ein Return on Equity von 9,2%. Wir liegen damit über unserer Zielrate. Wir haben ja immer gesagt, 800 Basispunkte über risikofrei ist unser Ziel. Also wir sind oberhalb des Zieles und das trotz des sehr ereignisreichen 3 Quartale, die wir hinter uns haben. Im Ausblick haben wir verschiedene Sachen hier erwähnt auf der Seite. Zum einen, dass die Industrieversicherung den verbleibenden Anteil an der Global Specialty von der Hannover Rück übernimmt. Die genaueren Hintergründe dazu und das strategische Rational, das erläutern Uli Wallin, der ehemalige Chef der Hannover Rück, der ja jetzt das Global Specialty-Geschäft führt, und Edgar Puls, der Chef unserer Industrieversicherung, auf dem Capital Markets Day am Mittwoch. Was ist jetzt der Ausblick im Hinblick auf das Ergebnis? Wir hatten ja im Sommer unseren Ergebnisausblick bereits angehoben auf 900 bis 950 Millionen Euro. Und nach dem dritten Quartal glauben wir, dass wir im oberen Teil dieser Spanne eben im Ergebnis landen werden. Ich werde das nachher noch ein bisschen begründen, damit Sie sehen können, wie wir auf diese Schlussfolgerung eben kommen. Und fürs nächste Jahr, das hatte ich eingangs erwähnt, wollen wir zum ersten Mal in der Geschichte der Talanx mehr als 1 Milliarde Euro verdienen und nicht nur ein bisschen mehr. Wir wollen zwischen 1,50 Milliarde und 1,150 Milliarde Millionen im nächsten Jahr abliefern. Soweit einfach mal der Überblick. Jetzt aber würde ich gerne auf der ersten Ebene mal in unsere Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten 9 Monate einsteigen. Sie sehen das auf Seite 4 der Präsentation. Zuerst oben die Umsätze, also unsere gebuchten Bruttobeiträge, 10% plus Wachstumsmomentum in allen Sparten, das ist sehr positiv. Dann möchte ich Sie ein bisschen auf das technische Ergebnis, das Net Technical Result, aufmerksam machen. Wir haben hier 2 Bereiche. Zum einen sehen wir in der Schadenunfallversicherung in P&C einen erheblichen Swing vom vorherigen Jahr. Dazu muss man wissen, dass 2020 natürlich durch Corona in extremer Form geprägt war. Wir hatten die ganzen Betriebsunterbrechungsschäden, die uns getroffen haben, die Event Cancellation und vieles mehr. Mit einem negativen technischen Ergebnis in diesem Jahr haben wir ein positives technisches Ergebnis. Das ist erstmal das Positive, was zu vermerken ist. Und auf der anderen Seite, wenn Sie dann das Ergebnis in Leben sehen, dann sehen Sie den umgekehrten Effekt. Da haben wir wegen Corona eine deutliche Verschlechterung des Ergebnisses. Wir haben Übersterblichkeit. Diese Übersterblichkeit infolge von Corona trifft uns einerseits in der Rückversicherung mit mehr als 400 Millionen Euro in den ersten 9 Monaten und darüber hinaus auch in der Erstversicherung. Wir haben in Polen, Ungarn, in Kolumbien Übersterblichkeit, was wir mit negativen Ergebnisbeiträgen in unseren Lebenstöchtern eben sehen. Ansonsten bemerkenswert auf der Gesamtebene, wenn man den Konzern als Ganzes anguckt, ist noch unser Kapitalanlageergebnis. Das ist die unterste Zeile in dieser Präsentation. Da sehen Sie erstaunliche 3,3%. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Leider ist das ein Ergebnis, was durch Sondereffekte in besonderer Weise auch getragen wird. Wir haben nämlich im deutschen Lebensversicherungsgeschäft Realisate erzeugt, um diese Zinszusatzreserve aufzufüllen. Wir benötigen hier annähernd 500 Millionen Euro Zuführung im laufenden Jahr. Und darüber hinaus hatten wir, das war nicht geplant, in dem Private Equity Portfolio außerordentliche Erträge. Davon hat die Rückversicherung und auch die Industrieversicherung sehr schön profitiert. Leider sind das einmalige Effekte und wiederholt sich nicht. Wenn man jetzt auf der nächsten Seite, Seite 5, sich mal das Quartal, das dritte Quartal Standalone ansetzt, dann fällt zunächst auf, und ich möchte es eigentlich auch bei dieser einen Sache auf diesem Chart belassen, dass das technische Ergebnis in der Schadenunfallversicherung im dritten Quartal negativ ist. Und das hängt zusammen mit einer riesigen Serie von auch schweren Naturkatastrophen und Man-Made-Schäden, die wir eben im dritten Quartal hatten. Da ich da später drauf eingehe, möchte ich es bei diesem Hinweis hier bei dem Chart zum dritten Quartal eben lassen. Also wenn Sie mitnehmen, drittes Quartal, negatives versicherungstechnisches Ergebnis, dann erkläre ich das im weiteren Verlauf noch. Kommen wir auf Seite 6 dazu, einer Darstellung, wo wir immer versuchen, deutlich zu machen, was denn so ein normalisiertes Ergebnis wäre, wenn man die wesentlichen Sondereffekte bereinigt. Und wir haben hier mal zusammengetragen, dass wenn wir alle Sondereffekte bereinigen würden, wir in der Tat kein Ergebnis von 723 Millionen, das sehen Sie unten rechts, sondern ein Ergebnis von 715 Millionen nur gehabt hätten. Wir hatten nämlich neben den negativen Corona-Belastungen, die ich im Weiteren nochmal genau erläutere, die insgesamt unser Ergebnis mit 81 Millionen belastet haben, auch positive Einmaleffekte. Beide stammen aus der Personenrückversicherung von insgesamt 89 Millionen. Das waren Ergebnisse, die vor Steuern sogar 228 Millionen ausgemacht haben, weil uns aber ja nur 50% von der Hannover Rück gehören. Schlägt sich das dann in unserer Konzernerfolgsrechnung nur mit 89 Millionen nieder. Was war das? Das war zum einen, das war zum Jahresanfang von den Kollegen der Hannover Rück schon berichtet worden, eine Restrukturierung eines großen amerikanischen Lebensportfolios, die 129 Millionen positiven Ertrag gebracht hat. Und jetzt im dritten Quartal hatten wir bei Rentenportfolios den Effekt, dass uns mehrere Versicherer, die wir rückversichern mit ihren Rentenportfolien, neue Daten gebracht haben. Dabei hat sich gezeigt, dass ein höherer Anteil jüngerer Menschen gestorben war als älterer, wir angenommen. Und das führt dazu, dass wir natürlich eine Rückstellungsauflösung haben, weil für einen jüngeren Menschen man mehr Rentenrückstellung bilden muss als für einen älteren. Wenn man nur die monatlichen Auszahlungen kontrolliert, sieht man das nicht. Und insofern haben wir hier diese Nachmeldung in den Daten verarbeitet. Es ist hinzuweisen darauf, dass das kein Corona-Effekt ist. Wir haben natürlich nachgeguckt, den wir hier gesehen haben. Also mögliche Effekte durch Corona in den Langlebigkeitsportfolien haben wir hiermit noch nicht reflektiert. Kommen wir jetzt zu auf der Seite 7. Zu dem Corona-Bild, und wir bieten Ihnen hier die gleiche Darstellung an, wie wir das seit annähernd 2 Jahren eben machen, indem wir die Corona-Einflüsse auf positive und negative Einflüsse eben zusammenfassend nach Sparten eben darstellen. Ich möchte hier drei Zahlen erwähnen, die, glaube ich, das Corona-Bild ganz gut widerspiegeln. Also die größte Schadenbelastung, die haben wir in der Personenrückversicherung durch die Übersterblichkeit. Wenn Sie jetzt fragen, woher kommen die 404 Millionen, so ist der überwiegende Teil dieser 404 Millionen immer noch aus den USA, wo wir gerade in den ersten zwei Quartalen eine höhere Sterblichkeit hatten und ehrlicherweise gerade wieder einen leichten Anstieg der Sterblichkeit beobachten. Das sind die 404 Millionen. Dann der zweite Teil von den 404 Millionen kommt aus Südafrika. Das sind auch über 100 Millionen, die wir an Schäden alleine aus Südafrika haben, wo wir traditionell sehr starke Marktpositionen haben. Und der Rest kommt aus Lateinamerika und dem Rest der Welt, die hierzu beitragen. Auch aufs Jahresende betrachtet glauben wir leider nicht, dass diese Übersterblichkeitsverluste zu Ende sind. Fürs Jahresende erwarten wir, dass es schon noch über 500 Millionen eben werden wird. Das sind Zahlen, die, glaube ich, eindrucksvoll klar machen, dass Corona erstens kein nationales Phänomen ist, ja, und dass es naiv wäre, auch zu glauben, dass man Corona alleine in Deutschland durch Maßnahmen eben eingrenzen kann. Corona ist auf der ganzen Welt. Es gibt viele Länder, die es wesentlich härter trifft als uns in Deutschland. Kommen wir zu den Effekten, die sich positiv in der Erfolgsrechnung niederschlagen. Wir haben immer darüber offen kommuniziert, dass durch die Lockdown-Maßnahmen wir auch positive Effekte haben, dadurch, dass die Schadenfrequenzen sinken. Und das ist das, was Sie hier mit den 111 Millionen sehen. Die Zahl darüber, die positiven 41 Millionen, die hängen mit unserer konservativen Bilanzierungspraxis zusammen. Wir haben im letzten Jahr sehr vorsichtig Corona-Schäden reserviert und bei der Abwicklung jetzt festgestellt, dass wir nicht alles von den fast 1,5 Milliarden, die wir reserviert haben, benötigt haben und sehen hier eben leichte Abwicklungsgewinne, sodass in der Summe festzuhalten ist, dass wir zwar 81 Millionen in der Gesamtsumme Negativbelastung durch Corona haben, dass sich das aber unterschiedlich auf Rückversicherung und Erstversicherung verteilt. In der Rückversicherung ist es nach wie vor eine große Belastung. In der Erstversicherung überwiegen positive Effekte auf das Ergebnis, zumindest im Augenblick noch. Auf der nächsten Seite sehen Sie jetzt die gleiche Grafik, aber einfach reduziert auf das Standalone dritte Quartal. Und hier stellen Sie eben fest, dass wir nicht, dass der Einfluss von Corona auf das Ergebnis saldiert abnimmt. Wir hatten 81 Millionen über 9 Monate und nur 9 Millionen Effekt eben im dritten Quartal. Also zumindest ergebnistechnisch nicht, aber in unserem alltäglichen Leben normalisiert sich das Bild. Wenn wir jetzt neben Corona, und das ist wegen des dritten Quartals besonders wichtig, die anderen Großschäden uns angucken, stellen wir fest, dass wir in diesem Jahr eine ganz, ganz besondere Häufung von Großschäden eben im dritten Quartal hatten. Sie sehen, dass wir aufgelaufen im laufenden Jahr bereits annähernd 1,5 Milliarden Euro für Großschäden reservieren mussten und damit praktisch unser Gesamtjahresschadenbudget fast ausgeschöpft haben. Wenn man es zeitanteilig misst, und das sehen Sie hier in der Grafik, dann haben wir 128% unseres zeitanteiligen Großschadenbudgets ausgenutzt oder anders gesagt, wir haben es um 28% und das ist erheblich eben überschritten. Wenn Sie dann auf der nächsten Seite eben, wenn wir da mal gucken, was sind denn die großen Großschäden gewesen, dann fällt als erstes auf, dass der größte Schaden nicht etwa das Flutereignis Bernd in Deutschland war, sondern Ida in den USA, was uns netto, also nach Rückversicherung, nach unserer eigenen Rückversicherung mit 350 Millionen Euro belastet hat. Bernd hat uns mit 320 Millionen Euro nach Rückversicherung belastet, aber hier möchte ich doch nochmal darauf hinweisen, dass wir brutto, also das, was wir für unsere Versicherungskunden und für unsere Unternehmer und für unsere Privatkunden gemacht haben, über 1 Milliarde an Schäden brutto zu verzeichnen haben. Und das ist nach dem Hurricane Katrina aus 2005 das größte Schadenereignis, was die Talanx in ihrer Geschichte brutto gesehen hat. Sie sehen aber auch an den 320 Millionen, dass wir über eine sehr gute und stringente Risikopolitik mit eigenem Rückversicherungsschutz verfügen, sodass wir das auch im Ergebnis so gut wegstecken können, so ein Ergebnis. Erwähnenswert ferner ist auf dieser Seite noch die 310 Millionen, die wir bei den Man-Made-Schäden Fire Property haben. Und hier möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass sich in der also mehr als ein Drittel dieser 310 Millionen entfallen auf die Unruhen in Südafrika, wo es uns richtig stark getroffen hat, was sicherlich doch als ein einmaliges Event eben zu betrachten ist. Auf der nächsten Seite haben wir dann die Combined Ratios in der Gruppe, die wesentlichen Zahlen, die 97,6 habe ich ja bereits auf Gruppenebene erläutern. Hinweisen möchte ich einfach nur darauf, wenn Sie mal Retail Deutschland ansehen mit 108%, ja, dann haben wir zwar bei Retail Deutschland für 9 Monate eine sehr schöne Combined Ratio im dritten Quartal, aber eine besonders schlechte, und das hängt eben mit dem Bernd-Schadenereignis zusammen, was ich nachher nochmal für Retail Deutschland sage. Sie wissen, dahinter befinden sich neben HDI-Beständen ja auch die alten Gerling-Bestände, und Gerling war im Ahrtal natürlich auch stark vertreten. Und insofern ist das keine Überraschung, dass uns dieses Ereignis in besonderer Weise getroffen hat. Gehen wir zu den Segmenten. Beginnen möchte ich gerne mit dem Industriesegment. Was können Sie hier sehen? Ich habe 3 Punkte, auf die ich Sie hinweisen möchte. Erstens, wir wachsen. 12% in der neuen Monatssicht und sogar 20% eben im dritten Quartal. Wachstumstreiber ist das Specialty-Geschäft. Aber auch in dem originären Geschäft, ja, die global wachsen wir. Also insofern ist hier ein sehr, sehr schöner Trend zu verzeichnen. Negativ, wir hatten eine erhebliche Großschadenbelastung im Industriesegment. Insgesamt 340 Millionen Euro haben uns getroffen, überwiegend im dritten Quartal. Aber nicht nur, und das hat zu einer Auslastung des Großschadenbudgets von 137% geführt. Also hier liegen wir noch deutlicher als in der Gesamtgruppe über dem Großschadenbudget. Und die größten Schäden waren hier Bernd mit 81 Millionen netto. Der Wintersturm in Texas mit 66 oder auch Ida mit 44 Millionen Euro. Dennoch, obwohl wir diese Großschadenbelastung haben, können wir eine Combined Ratio unter 100% zeigen. Und das zeigt den Erfolg, den die Kollegen im Industriesegment geschafft haben in der Sanierung des Grundportfolios, dass die Grundschadenlast so anständig ist, dass trotz dieser Großschadenbelastung wir dennoch ein positives versicherungstechnisches Ergebnis zeigen können. Das ist ein wirklich gutes Ergebnis. Zweitens zeigen sich aber in dem Ergebnis auch gewisse De-Risking-Maßnahmen, die getroffen worden ist. Hätten wir das gleiche Versicherungsportfolio wie vor 3 Jahren, wäre die Großschadenbelastung noch viel, viel höher gewesen. Hier zeigt sich einfach eine weitsichtige Neuaufstellung im Industriesegment. Positiv als letztes, was hier zu erwähnen sind, ist das Investment-Result. Aber ich hatte das schon erwähnt, dass hier die Private-Equity-Gewinne atypisch ein bisschen hoch sind und dass für die Zukunft hier leider ein bisschen geringere Erträge wegen des Niedrigzinsniveaus zu erwarten sind. Kommen wir dann zu HDI Deutschland, dem Geschäft, was ich ja früher auch selbst verantwortet habe. Für das laufende Jahr ist Ihnen ja gut bekannt, haben wir das Ziel, mehr als 240 Millionen EBIT zu erzielen. Nach 9 Monaten haben die Kollegen bereits ein EBIT von 234 Millionen geschafft. Sie wachsen auch wieder, weil mein Nachfolger gute Wachstumsinitiativen aufgesetzt hat. Und insofern ist doch zu erwarten, dass das Ergebnis, das Jahresziel nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen wird. Wenn wir dann auf der nächsten Seite mal bei Retail Deutschland reingucken in die Schadenunfallversicherung, so sieht man, dass das Wachstum im Schadenunfallgeschäft vor allen Dingen aus dem Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen und mit Freiberuflern eben entsteht. Hier profitieren wir auch von dem guten Ruf, den wir uns durch die sachgemäße Regulierung der Betriebsschließungsversicherung erworben haben. Wir sind hier 9% gewachsen nach Prämien in 9 Monaten. Das ist ein wirklich gutes Ergebnis. Zweitens sehen wir hier in dem Ergebnis Schadenunfall den schon avisierten Bernschaden. In der Summe hat es das Segment mit 34 Millionen Euro getroffen. Nachrückversicherungen getroffen. Das sind erstmal 16 Millionen, die Sie in der Großschadenliste sehen, plus 18 Millionen, die wir für die Wiederherstellung des Rückversicherungsschutzes bezahlen mussten. Wenn man sich überlegt, dass der Bruttoschaden in dem Segment annähernd 200 Millionen Euro betragen hat, kann man nur sagen, dass hier ein wirklich guter und angemessener Rückversicherungsschutz vorgelegen hat, sodass ja auch in der Summe die Combined Ratio noch ordentlich ist. Kommen wir zum Lebenssegment. Im Lebenssegment war ja das vorrangige Ziel von Kurs, ein De-Risking vorzunehmen, also die Geschäfte auch wieder zu stabilisieren. Und wo kann man das besser dran sehen als an der Solvency II Ratio? Die durchschnittliche Solvency II Ratio ohne Transitionals, das ist wichtig hier zu erwähnen, liegt jetzt bei 269% für unsere Lebencarrier per Ende September. Man kann also wirklich attestieren, dass man hier signifikant vorwärts gekommen ist. Wir wachsen auch wieder, und zwar vorrangig in Produkten, die unter Risikogesichtspunkten wesentlich vorteilhafter sind, sodass auch hier ein deutlicher Fortschritt zu vermelden ist. Kommen wir abschließend vorabschließend zum Segment Retail International. Hier drei Nachrichten dazu. Zum einen, wir wachsen und zwar ziemlich stark mit 12% über 9 Monate. Eine Ausnahme gibt es und das tut mir am heutigen Tag, ist nämlich, glaube ich, Nationalfeiertag in Brasilien weh. In Brasilien ist nicht ganz so gut die Entwicklung dieses Jahr, aber praktisch in allen anderen Ländern gucken wir auf eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wachstumstechnisch von dem versicherungstechnischen Ergebnis ist die HINT, wie wir sie intern nennen, also HDI International, wirklich gut aufgestellt, kontinuierlich, Combined Ratio, also Schadenkostenquote unter 100. Das ist sehr positiv. Allerdings möchte ich Sie auf einen negativen Effekt hier schon hinweisen, den wir in den Zahlen beobachten. Und Sie sehen das, wenn Sie die Combined Ratio Entwicklung 9 Monate zum dritten Quartal Standalone beobachten. Wir sehen in diesen Ländern schon erste Anzeichen von Schadeninflation, von deutlichen Schadeninflationstendenzen, die sich natürlich dann auch in der Combined Ratio ein bisschen bemerkbar machen. Abschließend zur Rückversicherung. Die Kollegen von der Hannover Rück haben ja bereits ihren Ergebniscall gehabt. Bei 12% Wachstum, einer Combined Ratio unter 100% kann man nur sagen, dass man sehr zufrieden ist, wenn man Mehrheitseigentümer einer so gut performenden Einheit ist. Und insofern sind wir da auch ganz glücklich mit der Entwicklung. Lassen Sie mich zu den folgenden noch kurz über Investments und Kapital reden. Zum Investment Income, da habe ich mir überlegt, dass ich Sie über das ordentliche Investment Income bei uns ist eben positiv beeinflusst durch die schon erwähnten Private Equity Returns, aber auch durch eine andere Sache, die, glaube ich, ganz interessant ist und die nicht auf dem Chart steht. Wir profitieren hier auch davon, dass wir ein signifikantes Portfolio an Inflation Linkern haben. Wir haben rund 5,5 Milliarden unserer Kapitalanlagen in Inflation Linkern. Wenn die Inflation hoch gibt, dann steigen diese Inflation-Linker eben im Wert. Jetzt können Sie die Frage stellen, ob wir uns denn zutrauen, die Inflation besser einschätzen zu können als Zentralbanken und andere Marktteilnehmer. Nein, das ist nicht so. Wir haben diese 5,5 Milliarden als Teil unseres Risikomanagements, um uns eben bei Inflationsschocks vor solchen Entwicklungen zu schützen. Und das zahlt sich natürlich in der aktuellen Situation mit dem Inflationspeak auch positiv aus. Im letzten Jahr war es dagegen, weil ja durch Corona eine Inflationsdämpfung im letzten Jahr war, eine kleine Belastung. Also in diesem Jahr ein positiver Effekt. Was Sie sonst noch bei unseren Kapitalanlagen sehen, ist, dass wir wachsen. Die Kapitalanlagen auf den eigenen Büchern wachsen um 6% und das trotz eines Zinsanstiegs, der weil ja hier nach Marktwerten das Ganze betrachtet wird, auffällig ist. Und da zeigt sich eben auch unser Wachstum, was ich ja eingangs eben erwähnt hatte. Wenn wir auf der nächsten Seite sind, dann haben wir noch einen Überblick über die Entwicklung unserer Buchwerte. Sie sehen hier, dass wir trotz der Auszahlung der Dividende unseren Buchwert weiter steigern konnten um 2%. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, Dann kommen wir zur Solvency Ratio. Die Solvency Ratio in der Gesamtgruppe beträgt 204% nach 210% im dritten Quartal. Und was Sie hier sehen, ist auch ein bisschen ein Effekt von Wachstum. Weil wenn Sie eine 200% Solvenzratio haben, müssen Sie Ihre Eigenmittel doppelt so schnell steigern, wie Sie wachsen, wenn das Risiko eben wächst. Weil Sie ja immer alles mit Faktor 2 unterlegen müssen. Und jetzt war unser Wachstum halt doch nochmal einen Tick stärker. Wir fühlen uns aber da sehr wohl. Wir sind ja noch oberhalb unserer eigenen selbstdefinierten Target Range. Und auch ratingmäßig sind ja die ein oder anderen positiven Nachrichten zu verzeichnen, die ja auch zeigen, dass wir insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt sind. Kommen wir zum Ausblick. Hier auf der zusammenfassenden Ausblickseite möchte ich mich eigentlich auf das Thema Group Net Income, also unser Jahresergebnis, konzentrieren. Dieses Jahresergebnis erwarten wir im oberen Ende der Spanne zwischen 900 und 950 Millionen Euro. Das übersetzt sich in etwa in Return on Equity rund um die 9%. So ganz genau kann man das immer erst am Jahresende sagen, weil auch hier Währungsschwankungen eine erhebliche Rolle spielen in der Berechnung des Return on Equity. Fürs nächste Jahr wollen wir die Milliarde knacken. 1 Milliarde 50 Millionen bis 1 Milliarde 150 Millionen, das übersetzt sich in Return on Equity von rund 10%, und das, obwohl wir beim Investment Income einen deutlichen Rückgang auf 2,4% erwarten. Das ist ein sicherlich sehr ambitioniertes Ziel, was wir uns aber zutrauen, weil wir überzeugt sind, dass sich unser Wachstum eben auch in der Bottomline materialisieren wird. Gibt es Risiken für unseren Ausblick? Natürlich gibt es Risiken. Die Inflation ist ein sehr wesentlicher Punkt. Ich hatte schon auf das Inflation-Linker-Portfolio, wo wir eine gewisse Kompensation haben, verwiesen. Dann ist natürlich die Zins- und Kapitalmarktentwicklung und auch die Großschadenentwicklung sind natürlich Sachen, die immer bei uns Ergebnisschwankungen auslösen können. Da Sie uns aber die ganze Zeit ja schon verfolgen, bin ich mir sicher, dass Sie das innerlich eh schon abgespeichert hatten und dass ich jetzt quasi nur das wiederhole, was Sie eh schon wissen. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen diese sehr guten Zahlen für die ersten 9 Monate und diesen sehr zuversichtlichen Ausblick vorstellen könnte. Nächstes Jahr mehr als 1 Milliarde, wir werden das packen.